Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet.
Im Internet
unter www.citychurch.de.
Dass Ralf Knaute alias Knaffi heute nicht da sein kann, ist wirklich traurig. Erstens hätte ich ihn gerne mal wieder gesehen, zweitens hätte ich weniger Arbeit gehabt und drittens ist er wirklich ein Mensch, der was zu sagen hat und der eine ganz bedeutende Arbeit in Dresden leitet, den Stoffwechsel, der ein super Beispiel ist für die Stadt lieben. Der hätte zu dem Thema heute gepasst. Das ist übrigens der Mann mit der Glatze da. Also er sieht ein bisschen so aus, wie sein Spitzname sich anhört, Knaffi. So, vielleicht klappt es ein andermal. Er sagte, er ist deswegen nicht da, weil ihm heute Morgen, er hatte eine Einladung zu irgendeiner Veranstaltung, wo ihm jemand einen vier- bis fünfstelligen Scheck für seine Arbeit überreichen wird. Und er sagte, ich muss dahin. Ja, so, was soll ich da? Gut, also, aber dass ich einspringe für ihn, und ich weiß es auch nicht erst seit gestern, sondern seit 2 Wochen, bietet die Chance, euch von einem Vorhaben zu erzählen, das wir 2012 angehen werden und das mit Liebe deine Stadt zu tun hat. Wenn du in den letzten Wochen, den letzten 2 Wochen hier warst, hast du das mitbekommen, außer du hast im Gottesdienst in der Predigt irgendwie so weggedämmert zwischendurch. Aber wenn du aufgepasst hast, hast du mitgekriegt, dass ich 2-mal sowas angedeutet habe. Vor 2 Wochen habe ich gesagt, dass wir eine Idee haben. Wiki steht ja so für Ideen, die ein bisschen wild aussehen und dann doch funktionieren. Und diese Idee, dass wir eine Idee haben, die sich um Gemeinschaft dreht, denn vor 2 Wochen ging es um Gemeinschaft, um kleine Gemeinschaften, um Beziehungen leben. Diese Idee, eine Chance für vertrauensvolle Beziehungen, die wachsen könnten. Und letzte Woche habe ich gesagt oder gefragt, ob du Leute hast, mit denen du gemeinsam das Buch liest. Da ging es ja letztes Mal drum. Leute, deren Geschichten du mitbekommst, wie sie mit Gott in ihrem Leben leben. So, es klingt jetzt noch nicht so irre spannend, das weiß ich. Glaubt mir, es wird spannend, wenn ich am Schluss der Predigt die Idee vorstelle. Du wirst vielleicht sogar denken, sag mal, geht's euch? Also, das klingt riskant, fast so ein bisschen wie über so ein Seil gehen, wobei ich diese Aktion ungesichert über so ein, das halte ich nicht für irgendwie mutig, sondern einfach irgendwie für ein bisschen beschränkt. Aber, so, also ihr müsst euch aber noch bis zum Ende der Predigt gedulden, dann lasse ich die Katze aus dem Sack, was diese Idee angeht. Ein festes Vorhaben, nicht nur eine Idee. So, was wir da tun wollen, hat, so es merkt ihr ja, mit Flow zu tun, mit unserer Predigtreihe. Ne? Flow in Sachen Beziehung, zum 3. Mal reden wir davon. Die Kirche ist nur so stark wie die Beziehungen, die unter den Menschen herrschen, die zu dieser Kirche gehören. Das 2. Flow in Sachen das Buch lesen, ich sage das mal ein bisschen weiter, Kirche ist nur so stark, wie sie inspiriert wird von oben, von Gott her. Und 3., darum geht's heute, Flow in Sachen, die Stadt lieben. Kirche ist nur so stark, wie sie Kirche für andere ist. Kirche oder auch Christsein ist wesensmäßig etwas, was für andere ist, nicht nur für mich. Darum geht's heute und danach sage ich zum Schluss was zu dieser Idee. So, also heute Kirche für andere. Im Januar auch schon 2-mal drüber gesprochen. Ne? Im Januar, für die da waren, um so ein bisschen euch zu erinnern, ging es um Salz und Licht sein, Matthäus 5. Wesensmäßig gehört es zu unserem Glauben, dass wir Salz und Licht sind, und zwar für andere, für die Welt, in unserem Fall für Würzburg. So. Und dann ging es letztes Mal war im Juli, darum, um das Insider-Outsider-Denken. Kirche hat die Tendenz, wie jede andere Gruppe, eine Gravitation nach innen zu entwickeln. Und zwar nicht so gemeint, dass da Leute von außen die ganze Zeit nach innen gesaugt werden, sondern eher, dass die drin sind, sich irgendwie nach einer Zeit nach innen fokussieren, konzentrieren. Und sagen, okay, du kannst hier gerne mitmachen, aber du musst dann irgendwie so werden wie wir. Und die Bewegung nach außen, die wesensmäßig zur Kirche gehört, für andere, geht ein Stückchen verloren. Darüber habe ich letztes Mal gesprochen, im Juli. Und heute ein 3. Mal Kirche für die Stadt. Und ich fange so an mit Es war einmal. Es war einmal. Es gab eine Zeit, da genoss die Kirche bei Menschen in dem Dorf oder der Stadt hohes Ansehen. Es gab eine Zeit, da sagte man, Gott sei Dank gibt es die Kirche, wir wüssten nicht, was wir ohne sie täten. Der Kirchturm, ja, der war so fast so ein bisschen auch symbolisch dafür. Es gab eine Zeit, diese Zeit ist weit weg und liegt weit zurück, aber es gab sie. Die Gottesdienste platzen aus allen Nähten. Was in der Kirche passierte, war Stadtgespräch. Viele soziale Herausforderungen waren nur dank der Kirche überhaupt lösbar. Und sie hatte eine Anziehungskraft wie einen Magnet, den man in so Eisenspäne hält. So, du denkst jetzt, ich rede vom Mittelalter, frühe Moderne, irgendwie sowas. Von der Zeit, wo die schönsten Bauten die kirchlichen Bauten waren oder wo man Menschen wie mich mit Hochwürden ansprach und es auch noch nicht jetzt machte, um mich auf den Arm zu nehmen oder so, sondern ernst. Oder von einer Zeit, wo der Glaube so feste Volksmeinung war. Der Glaube, dass, das glaubte praktisch jeder, dass in der Kirche sich sozusagen die höchste Autorität manifestiert. So, diese Zeit, Mittelalter, diese Zeit meine ich nicht. Dieses Zitat, sie standen, blende es mal ein, sie standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen, stammt aus einer Zeit vorher, ist ein Bibelzitat. Also, ich rede von einer Zeit, als die Kirche als Institution noch überhaupt nicht bestand. Die Christen nannte man noch nicht Christen. Es waren einfach Juden mit einer neuen Art zu leben und mit einer neuen Lehre. Es war die Zeit, bevor die Kirche so groß und mächtig wurde, oder mächtig war sie damals, so groß und bedeutsam wurde, dass sie dem römischen Staat auffiel und der römische Staat in ihr eine gefährliche Sekte erkannte, die man irgendwie bekämpfen müsste. Also es war die Zeit davor. Es war die Zeit, wenige Monate, ja, Jahre, eher Monate, nachdem Jesus gestorben und auf mysteriöse Art und Weise wieder auferstanden war. Wenige Monate danach. Es war die Bewegung, die von den 11 Freunden Jesu ins Leben gerufen wurde. Es waren die Anfänge der ersten Kirche in Jerusalem. Und wenn du diese Kirche erlebt hättest, die sich nicht Kirche nannte, wenn du sie erlebt hättest, dann hätte sich das ungefähr so angefühlt. Egal an welchem Tag, wenn du in den Tempel gegangen wärst, wären dort Hunderte zusammen gewesen, vielleicht Tausende. Nicht in einer Kirche, sondern im Tempel, und zwar in den öffentlichen Hallen des Tempels, wo man sich halt so öffentlich versammeln konnte. Egal wann, du wärst jeden Tag, wenn du dort hingegangen wärst, hättest du jeden Tag dort Leute gefunden. Vorne, oder wie auch immer, wie ich mir das vorstellen soll, irgendwo hätte einer oder mehrere dieser 11 gepredigt. Dieser Typen, die 3 Jahre mit Jesus durchs Land gezogen sind. Sie hätten von Dingen erzählt, die erst wenige Wochen und Monate her sind. Und es wäre immer um diesen Jesus gegangen, den du vielleicht sogar schon live erlebt hättest, weil er war ja jetzt auch kein Unbekannter. Vor kurzem noch, als er noch lebte. So. Und abends, ich glaube nicht, dass du jeden Tag in den Tempel gegangen wärst, ja? Du hättest ja auch irgendwie arbeiten müssen, aber abends hättest du dich jeden Tag mit deinen Freunden getroffen, und zwar in einem eurer Häuser, zum Essen und zum Reden. Und das wären Leute gewesen, für die diese ganze Geschichte Kirche und genauso neu gewesen wäre wie für dich. Und ihr hättet 1000 Fragen diskutiert. Manchmal wäre einer dieser Augenzeugen da gewesen, von damals. Ihr hättet euch jeden Tag getroffen, ihr hättet das Abendmahl gefeiert, jeden Tag. Ihr hättet für Gott und die Welt gebetet. Immer mal wieder hättest du von Wundern gehört, die heute an diesem Tag irgendwo in der Stadt passiert sein sollten. Viele Arme wären dabei gewesen, Menschen, um die man sich jetzt plötzlich kümmerte. Ein paar deiner Leute, die du kennst, hätten angefangen, ihren Besitz zu verkaufen und ihn zu verteilen unter Leute, die weniger haben. Mit einem Wort, es wäre sauspannend gewesen. Dein Leben wäre irgendwie auf den Kopf gestellt gewesen. Ein bisschen hätte es auch das Leben dieser Stadt zumindest durcheinander gebracht. Du wärst Teil einer Bewegung gewesen. Tausende waren dabei damals. So etwa hätte sich das angefühlt. Heute sagen Christen manchmal, eigentlich müssten wir wieder da zurück. Kirche müsste so aussehen. Sie sagen dann, wir versuchen, Kirche zu bauen nach dem Vorbild des Neuen Testaments. Da gab es ja noch mehr als Jerusalem, ne? Später dann. Nach diesem Vorbild. Da ist was Nettes dran, aber die Sache ist, wir können nicht zurück. Zeitreisen gibt es nur im Fernsehen, ne? Also, ich persönlich will auch nicht zurück in die Zeit des ersten Jahrhunderts. Ich lebe eigentlich ganz gern heute. Wir sind nicht Jerusalem. Wir sind Würzburg. Wir sind nicht erstes Jahrhundert. Wir sind 21. Jahrhundert. Unsere Aufgabe ist eigentlich nicht, neue testamentliche Kirche zu bauen, sondern Kirche im 21. Jahrhundert zu bauen, aber wir sollten uns inspirieren lassen. Deswegen schauen wir heute in diese Kirche von damals. Inspirieren lassen, damit Kirche etwas sein könnte, was heute wieder jeden angeht. Was die Welt wieder verändert. Was, und zum Guten hoffe ich, verändert. Was in der Stadt wieder etwas wird, was Stadt prägt, verändert, Menschenleben verändert. So, und ich glaube, dafür müsste die Kirche anders aussehen. Vielleicht sagst du, das ist doch gut hier. Ja, und doch glauben wir, merken wir, spüren wir, sie müsste ein bisschen anders aussehen. Noch ein bisschen anders. So, meine Frage ist heute, woher kam eigentlich damals dieser gewaltige Einfluss auf die Stadt? Und wie könnten wir das heute leben? Ich glaube, wir können es nicht einfach genau so leben. Es gibt keinen Tempel und wir können es auch nicht jeden Tag treffen, glaube ich. Ich lese jetzt mal nochmal diesen Text vor, da entdeckt ihr das wieder, was ich gerade so versucht habe zu beschreiben. Apostelgeschichte 2. Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Jedermann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern, und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten, und standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Woher kam dieser gewaltige Einfluss und was könnten wir davon lernen? Ich weiß nicht, ob ich alles aus dem Text raushole, was drinsteckt, aber drei Dinge, die mir wichtig sind. Das erste, was ich sehe, man erzählte sich Geschichten. Jetzt meine ich mit Geschichten nicht so Märchen, sondern man teilte geschehene, erlebte, tatsächliche Geschichten. Die Leute kamen da im Tempel zusammen und hörten auf, was hier so trocken steht, Lehre der Apostel. Das klingt für uns so sehr dogmatisch, sehr feierlich, da wurde gelehrt, von doziert am Ende. Aber diese Apostel, das waren einfach diese 11 Jungs, die dabei gewesen sind. Und die sind nicht über Nacht zu Hochwürden mutiert oder haben sich Talare gehäkelt oder haben irgendwie Rhetorikkurse belegt, sondern das waren immer noch diese Jungs, die Fischer, der Freiheitskämpfer, ein Ex-Freiheitskämpfer dabei, ein Staatsbeamter, ein Ex-Staatsbeamter, Zollbeamter. Die erzählten einfach, was sie erlebt hatten. Und Leute scharten sich um sie und hörten zu. Sie erzählten, was Jesus so getan hatte den ganzen Tag. Und sie erzählten, was er gesagt hatte, seine Lehre. Und sie erzählten, wie sie gelebt hatten, wie er gelebt hatte. Und dann erzählten sie natürlich, wie sie ihm begegnet sind, nach seinem Tod. Sie erzählten das einfach. Diese Geschichten, diese Geschichte. Und ich glaube, dass Geschichten die Welt bewegen. Dass Geschichten die Welt, nicht irgendwelche Geschichten. Aber wenn etwas eine Kraft hat, etwas die Welt zu bewegen, unser Herz zu erreichen, sind es Geschichten. Ich war 22, das ist 17 Jahre her. Und da habe ich ein großes Jugendtreffen mit organisiert. 4000 Leute, wir haben das Gelände der Karl-May-Festspiele in Elspe, JWD von hier, gemietet und haben da ein großes Festival gemacht über 3 Tage. Und ich war, was für eine Schnapsidee, aber ich war zuständig für die Logistik der An- und Abreise. Gepäck, Transfer, so ein Parken, so ein Zeug war mein Ressort. So, viele kamen mit PKWs, manche mit Bussen. Okay, und mit einem dieser Busse hatte ich ein Erlebnis. Und das werde ich nicht vergessen. Dieser Bus war futschneu. Und drin saß ein Busfahrer, der machte das ehrenamtlich. Der kam also da angefahren, auch so ein bisschen aufgeregt und so. Der machte das einfach für seine Jugendgruppe, der hatte sonst einen anderen Job, aber eben auch den Busführerzulassung, wie auch immer Schein. Und der fuhr jetzt da mit diesem futschneuen Bus, den er geliehen hatte. Und er war einer von denen, das muss man jetzt wissen, der über das Wochenende blieb, weil wir brauchten ein paar Busse, die täglich pendeln zu 2, 3 Schulen, die es in dem Umkreis gab, wo auch Leute übernachteten. Und dann mussten die also morgens da hin und her fahren und so ein Shuttle einrichten. So. Jetzt war er einer von denen. Und damit er den Weg weiß, den er jeden Tag fahren muss, steige ich bei ihm ein. Weil ich kenne ja die Route, habe ich ja selbst überlegt. So, ne? So, wir fahren, er stolz auf seinen Bus, ab und zu so, wo muss man denn drücken, damit man und so, ne? So, diese, und ich immer links, jetzt rechts und so, und wir hatten da Spaß. Zum Schluss, wir hatten das fast die Route geschafft, ging es eine Stichstraße runter. Da durfte man runterfahren, meiner Meinung nach. Da fuhren auch die Schulbusse runter, das hatte ich mich vorher geguckt. Und unten sticht diese Straße so auf die Hauptstraße. So steil runter auf die Hauptstraße. Und der Bus musste jetzt, als dann endlich kein Auto kam, praktisch ausschwenken über die gesamte Hauptstraße, um so da rumzukommen, weil es eng war. Und als wir fast, weil wir gerade so mit dem gesamten Bus über die Straße standen, setzte er hinten auf. Auf dieser steilen Straße. Fräste sich so mit so zwei komischen Haken so richtig in den Teer rein. Die Hinterräder lagen zwar noch auf dem Teer auf, aber drehten durch, nichts mehr. So. Und wir blockierten die gesamte Hauptstraße. Stau, meine Pumpe ging. Das THW kam, die hatten wir am Festivalgelände. Schaulustige blieben stehen, alle möglichen Tipps wurden gegeben, was man machen könnte. Einer sagte, ich bin Baggerfahrer, das war am Sonntag. Da hinten ist meine Baustelle, ich habe den Schlüssel für den Bagger. Dann haben sie versucht, der THW-Chef hat gemeint, wir könnten mit der Baggerschaufel den Bus hinten an der Anhängerkupplung hochheben, um ihn dann so da auf die Straße zu setzen. Und ich höre noch, wie einer vom THW sagt, ey, das funktioniert doch nie. Und der andere sagt ihm, ey, wenn der Chef getrunken hat, sag nix. So. Das war wirklich klasse, klasse. So, Polizei kommt dazu, regelt den Verkehr so ein bisschen. Ein Typ mit irrem Blick redet auf mich ein, er sei Anwalt, ich könne hier verklagen die Stadt, da oben müsste ein Schild stehen, das steht nicht da, ich könnte Geld. So, ich war 22, damals dachte ich echt, mein Leben endet, das war furchtbar, fand ich so. So, was hat diese Geschichte mit dem Thema zu tun? Nichts. Nichts. Aber ihr hört zu, wie ihr es seit 10 Minuten, die 10 Minuten vorher nicht getan habt, nur weil es eine Geschichte ist, die noch nicht mal was mit eurem Leben zu tun hat, außer ihr seid Busfahrer. Der Grund ist, wir lieben Geschichten. Wir lieben Geschichten. Und noch mehr verändern uns Geschichten, wenn wir uns in ihnen wiederfinden. Und noch mehr verändern uns Geschichten, wenn sie so wahr sind, dass sie auch für unser Leben wahr sind. Wenn es wahr wäre, Geschichten, die, wenn sie wahr wären, unser Leben verändern würden. Wenn einer zum Beispiel, den du nicht für bekloppt hältst, erzählt, dass er Gott erlebt. Einer, den du nicht für bekloppt hältst, erzählt, dass er Gott erlebt, dann macht das etwas mit dir. Das ist das, was wir im Cinemax machen. Geschichte erzählen. Ja, die große Geschichte Gottes erzählen, aber und das hat mit diesem Buch zu tun, ne, was wir da lesen. Und die kleinen, also unsere eigenen mit Gott. So. Ich glaube, dass das einer der großen Dinge ist, die Welt verändert, Geschichten. Ich bin überzeugt, dass das die Herausforderung Nummer eins für eine Kirche ist, die Stadt lieben will, die Geschichte erzählen. Und vielleicht bist du jemand, für den das schon ziemlich herausfordernd ist, hierher zu kommen und sich solche Geschichten anzuhören, weil das sind Geschichten, die sonst wenig mit dem zu tun haben, was man dir sonst so erzählt im Leben, weil sie sind anders. Gott hat mit deinem Leben sonst nicht viel zu tun. Und in einen Kinosaal zu kommen, wo Kirche im Kino ist, das ist für dich schon eine ziemliche Herausforderung. Ab und zu tust du es, aber das ist strange genug. Und darum ist vielleicht ein Kinogottesdienst, wo keiner merkt, dass du hier neu bist, ne, genau das Richtige für dich, weil das ist Herausforderung genug. Es gibt aber auch einen Nachteil von dem hier, was wir hier machen. Hier sind 300 Geschichten, aber nur einer erzählt. Sogar noch eine, die gar nichts Wichtiges von einem Bus. Ja? Hier sind 300 Geschichten. Nur einer erzählt. Die Leute damals liefen nicht nur zum Tempel und hörten zu, was die da sagten, sondern, wie Petrus zum 4. Mal erzählt und übers Wasser und so, ne? Sondern sie trafen sich mit Freunden oder Leute, die dann ihre Freunde wurden und erzählten einander, was sie erlebten. Hörten Geschichten von Menschen, die sie kennen, direkt kennen. Aßen zusammen und hörten davon. Da war die Witwe, ich denke mir das jetzt aus, ne? Die Witwe, die endlich wieder Hoffnung hat, weil es plötzlich Leute gibt, die ihr zu essen geben. Oder damals waren Witwen die sozial am schwierigsten oder am ärmsten dran waren. Oder der Soldat, der täglich für seine kranke Frau betet. Und du hörst das, wie es ihm damit geht und was er erlebt. Oder der Sklave, der beginnt sein Leben wieder zu lieben, weil er anfängt zu glauben, dass Gott ihn liebt. Oder solche Geschichten. Und diese Geschichten müssen erzählt und gehört werden. Und das sind eure Geschichten und das passiert hier natürlich nicht irgendwie. So, das ist mein zweiter Punkt. Die Leute damals, die stiegen ein in die Geschichte und machten die Geschichten zu ihren Geschichten. Die hörten nicht nur zu, die stiegen ein. Sie wurden Teil der Story. Zweiter Punkt, in die Geschichte einsteigen. Und sie taten das, indem sie was taten? Ich habe es schon gesagt, sie trafen sich und aßen zusammen. Man traf sich zum Essen, man lernte diese Leute hautnah kennen, die Christen, die damals noch gar nicht Christen hießen. Beziehung entstand. Und sie feierten am Ende des Essens immer das Abendmahl. Also ein Abendessen war ein Abendessen. Und es war eine spirituelle Erfahrung. Und Abendmahl feiern bedeutet, wenn ich das tue, ja, ich werde Teil dieser Geschichte. Ich verbinde mich mit den anderen, die da sitzen, teile Brot und Wein und ich sage damit, ich verkörpere das, was Jesus verkörperte, als er hier auf der Erde war. Wir sind Teil seines Leibes. Also du wirst Teil der Geschichte. Das ist mehr als nur die Geschichte hören. Und diese Leute in diesen Häusern, die beteten, und wahrscheinlich nicht nur für den Weltfrieden, vielleicht auch, aber sie beteten für ihr Leben, das Leben der Witwe morgen und des Soldaten und so. Also die Geschichte mit Gott, die große, wurde ihre kleine. Und das ist wichtig. Dann steht da, dass sie zusammenhielten, dass sie alles teilten, manchmal sogar Häuser und Grundstücke verkauften, um einander zu helfen. Das ist großartig, das ist zwar unklug, weil es nämlich nicht nachhaltig ist, ziemlich kurzsichtig. Diese Gemeinde war ein paar Jahre später tatsächlich verarmt und andere Gemeinden, die inzwischen entstanden waren, sammelten für die Gemeinde in Jerusalem. Also ich weiß nicht, ob die Idee, wenn man Geld braucht, einfach Sachen zu verkaufen und das dann zu verteilen, ob das die klügste ist, aber das Motiv war großartig. Wir halten zusammen. Und diese Herausforderung jetzt ist eine Stufe mehr, als hierher kommen und hören. Es ist eine Sache, ne, hier zu sitzen und zuzuhören, ist eine andere Sache, sich auf das Leben dieser Leute einzulassen, Teil einer Gemeinschaft zu werden. Es gibt Kirche, aber nicht ohne Gemeinschaft, glaube ich. Ich würde sogar sagen, das ist jetzt ein bisschen subjektiv, persönlich, aber ich würde sogar sagen, ich glaube, es gibt Glauben nicht ohne Gemeinschaft. Es gibt jedenfalls meinen Glauben nicht ohne Gemeinschaft. Ich ahne manchmal, ich weiß es natürlich nicht, aber ich ahne manchmal, dass ich nicht glauben würde, wenn es nicht meine Freunde gäbe. Oder nicht mehr glauben würde. Weil das Leben mit Gott nicht so eine Aneinanderreihung von Wundern ist, dauernd passieren tolle Dinge, du kannst gar nicht anders als glauben, sondern ab und zu oft brauchst du Leute, die zu dir halten, wenn es dir beschissen geht. Wenn das Glauben schwierig ist. So, ich glaube, dass man Gemeinschaft braucht, um zu glauben. Diese Leute damals waren zusammen und da steht, ihre Stimmung war gut irgendwie. Dorthin zu gehen, das war irgendwie ein Stimmungsaufheller, scheint mir, ne? Da wurde viel gelacht, da war man herzlich, aufrichtig herzlich miteinander. Letzte Woche hat mich jemand gefragt, was ist für dich eigentlich christliche Gemeinschaft? Per Mail wurde ich das gefragt, was das für mich ist und ob ich dazu was sagen könnte. Und ich habe noch nichts gesagt, aber für mich gedacht, christliche Gemeinschaft ist für mich die Gemeinschaft, wo ich nicht christlich sein muss. Es gibt ein paar Leute, von denen bilde ich mir ein, die würden mich immer noch mögen und zu mir halten, auch wenn ich ein paar große Dummheiten machen würde. Auch wenn ich selber keine tollen Geschichten zu erzählen habe, sondern nur frustrierende, die dann immer noch zu mir halten würde. Also Gemeinschaft, wo du so sein kannst, wie du bist. Herausforderung Nummer zwei, also Leben teilen, Menschen verbinden, Teil der Geschichte werden, Teil der Gemeinschaft werden. Ich glaube, dass Kirche so sein muss, um einen Impact in die Stadt zu haben. So, und das ist hier unmöglich. Du hast gemerkt, wenn du schon länger kommst, hier Leute kennenlernen ist nicht unmöglich, aber schwierig, weil anonym. So, was daran was ändern würde, du könntest dich zur Freizeit anmelden, die wir da eben genannt haben. Du könntest zu diesem CC Insight da kommen. Du könntest in einem Team mitarbeiten, auch heute Morgen vor der Tür stehen und frieren, bis endlich der Schlüssel da ist. War übrigens nicht unsere Schuld, dass der Schlüssel nicht da war. Oder du könntest eine Mini-Church besuchen oder du könntest nachher überlegen, ob diese Idee, von der ich sage, ob das eine für dich ist. Drittens, Geschichten wenden. Geschichten wenden. Mehr noch als Teil der Geschichte werden, Teil der Gemeinschaft werden, ist sich selbst investieren, damit sich Geschichten anderer ändern. So, diese immensen Opfer, die Leute damals gebracht haben, ne, von denen habe ich schon erzählt. Leute, die ihre Häuser verkaufen. Und dann ist da die Rede davon, dass durch die Apostel, also durch diese 11 Jungs, außergewöhnliche Dinge passieren. Wunder. Da gab es einen Einfluss auf die Stadt, den man nicht übersehen konnte. Einen positiven Einfluss. Dinge, von denen man redete. Jetzt wird hier nicht gesagt, was denn genau. Wenn man die Apostelgeschichte weiterliest, kriegt man so ein paar Beispiele, was da so passierte. Auf jeden Fall, ich habe es so mal gesagt, Geschichten, die sich wenden. Also Leute wurden gesund. Das kann man sicher da rein interpretieren, dass das gemeint ist. Leute wurden gesund. Leute, die man als krank kannte. Vielleicht liefen auch Obdachlose plötzlich in sauberen Klamotten umher, weil sie angefangen hatten, ihr Leben in den Griff zu kriegen. In Wohnung, jemand hat ihnen eine Wohnung, was weiß ich, angeboten. Leute versöhnten sich vielleicht. Vielleicht gab es da Ehepaare, von denen mindestens die Nachbarn wussten. Und jetzt gehen sie Hand in Hand miteinander. Vielleicht gab es Halunken, die plötzlich einer ehrlichen Arbeit nachgingen. Und nicht nur 3 Wochen, sondern dauerhaft. Also da veränderten sich Geschichten, außergewöhnliche Dinge. Die Kirche, die noch nicht so hieß, war Kirche für andere. Kirche für andere. Die taten wirklich, was Jesus manchmal so gesagt hatte, ne? Verkauf alles, was du hast, gib es den Armen. Das war ja so seine Strategie, eine, die er einer Person sagt. Aber trotzdem etwas, sie tun das wirklich. Oder er hat gesagt, betet für Leute. Immer wenn ihr zu dritt zusammen, zu zweit, zu dritt, wenn ihr betet und anklopft, dann wird Gott was tun. Tut Dinge, die ich getan habe und Größeres, sagt er an einer Stelle. Also, und die machten das wirklich. Die dritte Herausforderung also, sich investieren für andere. Aus Liebe zu den Menschen. Das ist die Bewegung nach außen. Jack Wolfskin, die haben so einen Slogan, draußen zu Hause. Das zeichnete eigentlich damals die Kirche so ein Stückchen aus. Draußen zu Hause. Die waren im Tempel, das war öffentlich. Vielleicht, ja, ein bisschen öffentlicher schon als das hier. Hier kann jeder kommen, aber immerhin sitzen wir so hinter Wänden, ne? Dann waren es in Privaträumen, in Häusern. Das ist natürlich nicht so ganz öffentlich, aber dafür verteilt in der gesamten Stadt, wie so ein Netzwerk. Und dann waren sie wirklich draußen bei den Menschen, die Hilfe brauchen. Draußen zu Hause. So, wie leben wir das heute? Und jetzt kommt die Idee. Mehr als eine Idee, wir werden das wirklich machen. Wir wollen euch herausfordern, alles zu verkaufen und den Besitz... Nein. So schlimm ist es nicht. Ihr kennt unsere Homepage, diese 4 Quadrate. Die eigentlich beschreiben, nicht eigentlich, die beschreiben, was wir tun, um Kirche für die Stadt zu sein. Also, wir wollen Kirche im Kino sein, wo die Geschichte erzählt wird. Wir wollen Kirche im Wohnzimmer sein. Das sind im Moment vor allen Dingen die Mini-Churches, wo man sich kennenlernt und man die Geschichten miteinander teilt, füreinander da ist. Wir wollen Kirche für dich sein. Das passiert vielleicht hier, aber auch in anderen Veranstaltungen, wo du was bekommst. Und wir wollen aber auch Kirche für andere sein, wo du was gibst, wo wir was geben. So, alles, was ich heute gesagt habe über diese erste Gemeinde damals, das steckt, könnte man irgendwo hier drin reinschieben. So, aber wenn man ganz ehrlich ist, sind wir als City Church unterschiedlich gut in diesen 4 Dingen. Am allerbesten sind wir, am allermeisten Zeit stecken wir in diesen Bereich. Kirche im Kino. Nicht nur, aber doch am meisten. Wir lieben das auch. Wahrscheinlich ist es das, was wir am besten können, das hier. Und wenn du so von außen reinkommst, neu bist, dann denkst du vielleicht sogar, ja, das ist ja eigentlich auch das, was ihr macht. Was macht ihr sonst noch? So, das hier ist City Church. Und dann irgendwann kriegst du mit, ach so, da gibt's noch dieses Wohnzimmer-Dings da, Mini-Church, ja, machen manche. Ist mehr was für Leute, die vielleicht zu viel Zeit haben oder vielleicht, die sich halt mögen und sich sehen wollen und so. Oder die sich irgendwie da mehr investieren wollen. Wir beobachten seit einiger Zeit, wir sind irgendwie sehr stark in Veranstaltungen und nicht so stark in Beziehungen. Es gibt natürlich Leute, die haben super Beziehungen hier, aber es ist gar nicht so einfach, hier anzudocken. Viele finden nicht Beziehungen, manche suchen keine, manche finden keine. Und wir merken, eigentlich müssten wir Zeit auf diesen Bereich legen, da, Kirche im Wohnzimmer oder so, jedenfalls wo Beziehung stattfindet, aber wir stecken die meiste Zeit hier rein. Und hier, warum? Weil wir hier Manpower brauchen. So. Und irgendwo merken wir lang, das ist nicht so richtig gut. So. Wir stellen noch was fest. Wir stellen fest, dass Leute, die sagen, ich möchte eigentlich Kirche für andere sein. Ich möchte auch Zeit nutzen, um für die Stadt da zu sein. Also was heißt, mich vielleicht in einem sozialen Projekt zu engagieren oder so. Manche sagen, oder wir sind eigentlich überzeugt, ja, das müsste sein. Aber ganz ehrlich, manchmal merken wir, wir haben eigentlich keine Zeit mehr. Leute sagen, Christoph, wenn du das da so betonst, Kirche für andere, super, finde ich gut. Aber echt, ich habe keine Zeit mehr. Wir tun Dinge nicht, die wir eigentlich gerne tun würden. Nicht nur wegen dem, was wir hier machen, aber manchmal auch, dass jemand sagen muss, ich engagiere mich hier so stark, ich habe für anderes, was wichtig ist, keine Zeit mehr. Ich kann nicht das noch oben drauf. Das ist ein bisschen schwarz-weiß, was ich meine. Das passt nicht auf jeden von euch, aber wir hören das immer öfter. Leute investieren sich in die Kirche und haben deswegen keine Zeit mehr für Menschen. Oder wenig, zu wenig. Irgendwie ist da was schief mit diesem Kreis da. So, seit ein paar Monaten, seit ein paar Jahren sogar, könnte man sagen, wie könnte man was ändern? Deswegen die Reihe Flow. Deswegen das, was ihr am Anfang des Jahres mitgekriegt habt, Mikrochurches. Deswegen solche Predigten wie diese hier. Und seit letztem Mai haben wir eine Idee. Wir haben sie zuerst mit den Leitern besprochen, dann mit den Mitgliedern der Gemeinde. Dann haben wir sie ein halbes Jahr durchdacht und dann haben wir sie im Oktober entschieden und gesagt, okay, wir versuchen das. Wir probieren das aus. Und zwar für ein halbes Jahr, ab Februar bis Juli, probieren wir Folgendes aus. Du kannst in dieser Zeit weiterhin Kirche im Kino erleben, so wie du sie kennst. Klick mal eins weiter. Ah, die Wiki-Idee, genau. Noch eins weiter. Ja, Kirche im Kino. Aber nicht mehr jeden Sonntag. Wir haben gesagt, wenn wir wirklich etwas verschieben wollen, dann müssten wir das ernst machen. Ja? Stell dir vor, es gibt zwischen Februar und Juli nur noch jeden zweiten Sonntag das hier. Und dazwischen fordern wir dich und uns selbst auch. Also das ist auch für uns was Herausforderndes, heraus in Beziehung zu investieren. Die Idee, alle 14 Tage triffst du dich mit einer kleineren Gruppe aus diesem Raum oder so, oder Leuten, die in deiner Nachbarschaft wohnen, was weiß ich, in einem Haus. Also das muss nicht in einem Haus sein, ist eigentlich egal, aber das Privathaus ist wohl die nächstliegende Idee. Wir haben sowas ja schon mal gemacht, als wir hier nicht rein konnten, als es im Mai irgendwann mal, oder weiß ich nicht mehr, wann es war, zu war, wisst ihr noch. So, und was ihr da tut, ist zum Beispiel Folgendes. Ihr frühstückt zusammen, ihr erzählt euch eure Geschichte, ihr lest in dem Buch, ihr betet füreinander und ihr feiert vielleicht sogar das Abendmahl. Aber du investierst die Zeit, die plötzlich frei ist, in Beziehung mit Leuten, die mit dir glauben. Oder du sagst, das brauche ich nicht, ich habe eine Mini-Church, ich will nicht nochmal mit Leuten zusammensitzen und über Geschichten reden. Ich hätte mehr Lust, meine Zeit zu nutzen, mich zu investieren für andere. Menschen, für die ich bisher keine Zeit hatte. Eine soziale Initiative zum Beispiel. Vielleicht gibt es eine Gruppe, die in einer Mini-Church sitzt und sagt, wisst ihr was, wir benutzen den Sonntag jetzt, jeden zweiten, für etwas, wo wir uns sozial engagieren wollten, was wir schon immer vorhatten, aber keine Zeit hatten. Oder, das wäre dann Kirche für andere, ne? Oder du sagst dir, das ist nicht so sehr sozial, was ich im Kopf habe. Es ist mehr, es gibt da ein paar Leute, die können mit Kirche nichts anfangen. Auch nicht mit Kirche wie dieser hier. Aber ich wünschte mir eigentlich, Gott würde in ihrem Leben mehr eine Rolle spielen. Und ich hätte eine Idee, wie Kirche am Sonntag aussehen würde, dass diese Leute es interessieren würde. Vielleicht zum Beispiel so, ich gehe mit denen joggen und wir reden über Gott und die Welt. Weiß nicht, ob sowas funktioniert. Oder ich treffe mich mit denen zum Frühshoppen in einer Kneipe und wir reden über den Glauben oder irgendwas. Zeit wäre da. Wie auch immer, diese Gruppen werden sehr unterschiedlich aussehen. Was ihnen gemeinsam ist, diesen Gruppen, ist nur das. Sie sind nicht groß. Der Wert liegt auf Beziehung. Was diese Gruppen tun, ist einfach. Keiner muss sich groß vorbereiten. Sie finden regelmäßig alle 2 Wochen statt. Und sie helfen Menschen draußen oder drin, irgendwie Menschen, helfen sie ihnen mit der Geschichte Gottes in Berührung zu kommen. So, wie das genau funktionieren wird, kann ich euch noch nicht sagen. Wir haben gedacht, sollen wir das erst präsentieren, wenn diese Idee absolut zu Ende gedacht ist und so? Nö, wir erzählen sie jetzt schon. Zum Beispiel, wie finde ich denn eigentlich so eine Gruppe, wenn es die denn da gibt? Wo meldet man sich, wenn man eine anbieten will? Wie erfahre ich, wann hier Gottesdienst ist, wann nicht und so? Um das alles, dieses Organisationszeug, kümmert sich ein Konzeptteam, was gerade einmal getagt hat. Bis im Februar wissen wir das dann. Wir probieren es auf jeden Fall im Februar einfach mal aus. Wenn du jemand bist, der sagt, für mich ist City Church eigentlich nur sonntags hier hinkommen, ab und zu mal, dann ist das okay, es ändert sich für dich gar nichts. Du musst nur noch gucken, wann ist es ab und zu. Wann ist dieser zweite Sonntag? So. Vielleicht ist das, was wir da machen werden, doof. Dann ändern wir das wieder. Nach dem halben Jahr. Vielleicht ist es genial und wir ändern es nie wieder. Vielleicht ist es genial und wir sagen, wir ändern es trotzdem wieder, weil es war nur ein halbes Jahr genial. Wissen wir noch nicht. Wir testen es. Wir testen es. So. Ich glaube, dass du zugeben musst, dass das riskant ist irgendwie. Und wir haben lange darüber nachgedacht. Ich weiß, für einige von euch ist es sogar herausfordernd, vor allem wenn du es zum ersten Mal jetzt hörst. Hört sich so an für dich, wie wenn du was verlieren würdest. Jeden zweiten Sonntag nämlich. Ja, es ist herausfordernd, es ist ein bisschen riskant. Man braucht dafür ein bisschen Mut. Es wird sich ungewohnt anfühlen. Aber wir würden es nicht machen, wenn wir nicht glauben würden, dass da drin eine irre Chance liegt und dass wir etwas gewinnen werden. Zum Beispiel Freunde. Oder Erfahrungen mit Gott, die nicht nur von der Bühne erzählt wurden, sondern die man selbst gemacht hat, geteilt hat mit anderen, die man im roten Sessel nie machen würde. Geschichten erleben und hören wirst du, die du sonst nie gehört hättest. Vielleicht wird ein paar Leuten durch das, was wir machen, konkret geholfen werden, weil jemand Zeit hat, sich um sie zu kümmern. Vielleicht werden ein paar Leute dadurch sogar Gott treffen, die nie hergekommen wären. Wir glauben, dass wir dadurch gewinnen können. Du wirst sonntags hier inspiriert, du kannst noch das Letzte noch reinmachen, obwohl das die Grafik furchtbar unübersichtlich macht. Aber letztlich ist sonntags hier Kirche für dich. Aber dann fordern wir dich heraus, jetzt leb das, was du hörst, hier tatsächlich im Alltag und sei Kirche für andere. Im alltäglichen Leben, draußen zu Hause. Okay, wir werden das probieren. Wenn ihr Fragen habt, fragt, aber bombardiert uns nicht mit, also wir können, wartet vielleicht auch einfach mal ein, zwei Wochen ab, lasst es mal sacken und wir werden euch mit Informationen füttern darüber, wie das konkret aussehen, wenn wir es denn selbst wissen. Vor Weihnachten auf jeden Fall werdet ihr noch mehr erfahren. Ich bin 2 Minuten zu früh fertig. Könnte ich jetzt noch beten? Vater im Himmel, ich danke dir für die Bewegung von Menschen, die du ins Leben gerufen hast, um diese Welt zu verändern. Und wir stehen an unterschiedlichen Stellen, an unterschiedlichen Punkten, wie stark wir diese Bewegung zu unserer machen wollen oder nicht. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, uns immer mehr auf dich einzulassen und Herausforderungen anzunehmen. Und für manchen ist es vielleicht die Herausforderung, auf Menschen zuzugehen und Menschen kennenzulernen, die auch versuchen, mit dir zu leben. Und für manchen wird es sein, aus dieser Gemeinschaft heraus etwas zu tun für andere, für Leute außerhalb dieser Gemeinschaft hier. Ich bitte dich, dass du uns zeigst, was für uns dran ist. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, diese Idee in die Realität umzusetzen, so dass dabei Gutes rauskommt. Ich bitte dich, dass wir dadurch dich erleben werden. Ich bete, dass durch unser Leben Menschen gesegnet werden, so wie wir heute diese Kinder hier gesegnet haben. Und ich bitte dich, dass durch die Kirche, die Gemeinde, die anderen, wir selbst gesegnet werden. Ich danke dir für deine Nähe und dass du dich realisierst heute in dieser Welt in anderen Menschen, sodass wir dich erkennen können. Amen. Wir singen noch einmal ein Lied zum Schluss.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.